Bremen 2 Gesprächszeit.
Vor mir sitzt meine Versöhnung, glaube ich, mit 4 Jahren Chemieunterricht. Das erste Fach, das ich tatsächlich in meinem Leben abgewählt habe, weil es mir wirklich schlechte Laune bereitet hat und ich so viele Fragezeichen hatte, die einfach nicht beantwortet worden sind damals. Fragezeichen habe ich heute auch wieder dabei, aber keine schlechte Laune, denn Mighty Nguyen Kim ist mein Gast und sitzt mir gegenüber. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Mighty Nguyen Kim, 31 Jahre alt, promovierte Chemikerin, sagen wir mal so, die uns zuhören und eventuell U30 sind, kennen Sie eventuell möglicherweise von YouTube, von Ihrem Kanal MyLab, wo Sie Alltagsphänomene ganz unterhaltsam und verständlich aufdröseln, chemisch, wissenschaftlich. Und alle Ü30, vielleicht eher so als Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin aus dem Fernsehen, unter anderem von Quarks, dem Wissenschaftsmagazin. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, heute mit der Chemie durch Sie versöhnt zu werden, gibt es irgendein Fach, was Sie früher in der Schule total doof fanden?
Ja, tatsächlich. Ich war nicht der größte Fan von Geschichte und Politik. Ja. Damit konnte ich damals nicht viel anfangen. Und interessanterweise finde ich es jetzt ganz spannend.
Also, haben Sie sich schon versöhnt?
Ich habe mich damit versöhnt und deswegen glaube ich auch, dass man sich auch im höheren Alter noch mit der Chemie versöhnen kann.
Wir werden eine Stunde Zeit haben dafür. Und ich hatte jetzt ja eventuell möglicherweise damit gerechnet, dass Sie so in allen Fächern total gut zurechtgekommen sind, weil Sie mal über sich gesagt haben, Sie wären ein intrinsisch motiviertes Streberkind gewesen und sind mega gerne zur Schule gegangen. Warum war das so?
Also ich weiß nicht, warum das so selten ist. Ich lerne wirklich gerne, das war schon immer so. Ja, warum? Es ist doch toll, wenn man irgendwas Neues versteht. Menschen sind, glaube ich, auch von Natur aus neugierig. Und ich kann natürlich verstehen, wenn man Schule an sich nicht so mag. Aber ich weiß nicht, es war jeden Tag hingehen, auch seine Freunde treffen, was lernen. Also ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Chemie studieren möchte. Sondern da mir vieles Spaß gemacht hat, hätte ich gerne alles Mögliche studiert. Oder mein Traum war es, das klingt jetzt ganz schlimm für manche, aber mein Traum war es, dass die Schule immer so weitergeht. Also Klasse 14, 15, 16 und man alle Fächer noch beibehält und immer mehr lernt.
Meine Güte. Immer mehr lernen, das tun wir zum Beispiel durch Ihren YouTube-Kanal und vom Streberkind zum mehrfach ausgezeichneten Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim. Ich freue mich sehr, diese Stunde mit Ihnen zu verbringen, diese Gesprächszeit. Ich bin Tinja Würfel, moin. Ihr Vater ist Chemiker, Ihr Bruder auch, Ihr Mann auch.
Meine beste Freundin auch.
Ihre beste Freundin auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie selbst haben auch in Chemie promoviert. Wie muss ich mir das zum Beispiel vorstellen? Bei Ihnen, wenn die ganze Familie zusammenkommt, Mutter, Vater, Bruder, Ihr Mann, wird da über Moleküle am Tisch geredet?
Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm. Nein, auch mein Mann und ich, die wir uns fast jeden Tag sehen, wir reden nicht die ganze Zeit über Chemie. Aber es verbindet einen dann doch so eine gewisse Denke, dass man irgendwas Alltägliches sieht. Das ist gerade auch gar nicht unbedingt relevant, aber dann grübelt man darüber nach. Komisch, warum sieht das eigentlich so aus? Oder es kommt irgendeine Frage auf und dann grübeln alle am Tisch erstmal 10 Minuten. Das ist schon sowas typisch Wissenschaftlerhaftes. Da muss man aber auch nicht zwingend Chemiker sein.
Sitzen da lauter Nerds am Tisch denn bei Ihnen in der Familie?
Ja, das Nerd, wie man es nimmt, ja. Also ich würde auch sagen, dass ich ein Nerd bin, aber da darf man sich bei aller Liebe jetzt nicht den klischeehaften Nerd vorstellen, der dann irgendwie schüchtern und seltsam ist und The Big Bang Theory, Sheldon Cooper und die anderen Kollegen dort, so darf man sich das nicht vorstellen. Aber ich würde schon sagen, dass ich ein Nerd bin, im Innern, ja.
Ja, ich habe immer gedacht, Sie haben ja dieses Buch, was Sie geschrieben haben, Komisch, alles chemisch, haben Sie Ihrer Mutter gewidmet.
Ja.
Die ist aber nicht Chemikerin.
Nee, die muss.
Kommt die klar da in der Runde?
Nee, ich glaube, sie ist eine Nicht-Chemikerin, die sich so gut mit Chemie auskennt, weil sie sich das alles über Jahre angehört hat, miterlebt hat, erst als Frau meines Vaters und dann noch mit den beiden Kindern. Wir reden in der Familie gar nicht so viel über Chemie. Und auch mein Vater, der mich ja so inspiriert hat, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass er über Chemie geredet hat, wenn er mir was erklärt hat damals. Er hat mir halt Sachen über Kochen erklärt, ja, über Naturphänomene, über Wärme und Kälte, über das, was man draußen im Garten sieht, über Kosmetik. jetzt im Nachhinein war das vieles davon Chemie und Physik, aber ich habe das damals nicht so empfunden.
Er hat es nicht so gelabelt.
Nee, er hat jetzt nicht gesagt, so, jetzt reden wir über Moleküle und das ist die Reaktionsgleichung, sondern es war alles sehr anschaulich.
Jetzt weiß ich, woher sie das haben, ja. Die Art und Weise, wie sie Chemie vermitteln. Das machen sie ja auch, ne? Also,
ja, das ist, so sehe ich die Chemie auch. Also für mich gibt es die Chemie, die ich auch studiert habe und auch die Wissenschaft und die Forschung, das ist die eine Sache, aber es gibt auch diesen ganz alltäglichen Zugang. Und ich bin überzeugt, den können wir alle haben.
Ist es denn wirklich eine logische Konsequenz, dass Sie am Ende Chemie studiert haben? Sie haben gesagt, Sie hätten auch vielleicht irgendwas anderes machen können, aber wenn man eben schon so sozialisiert wird in der Familie?
Ich habe mich zunächst eingeschränkt auf Naturwissenschaften. Da war mir irgendwann klar, wenn ich nicht eine Naturwissenschaft studiere, dann wird es für mich sehr schwierig, das zum Beispiel als Hobby weiterzuführen. Mhm. Ja, und dann habe ich fast Physik studiert, aber schon fast aus rebellischer Motivation, weil ich eben nicht jetzt auch noch Chemie studieren wollte.
Ach, das war Ihre Rebellion gegen die Familie.
Aber die habe ich nicht durchgezogen. Ja.
Was meinen Sie denn, woher kommt denn dieser Wissensdurst, den Sie haben, wenn Sie sagen, Sie wollen immer noch mehr wissen, also im Prinzip die Alltagsphänomene oder alles noch weiter ja, so durchgraben.
Naja, so geht es ja, glaube ich, allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ich bin davon überzeugt, dass es ein Großteil der Menschen so geht, diese Neugier. Man wird oft abgeschreckt, zum Beispiel in der Schule, wenn man dann plötzlich mit dem Periodensystem und den Reaktionsgleichungen da vor den, ja, das wird einem so vor den Kopf geknallt. Das ist ein schlechter erster Eindruck und manche wollen dann nie wieder etwas mit der Wissenschaft zu tun haben.
Wenn man sich Ihre Videos zum Beispiel anguckt oder auch natürlich in Ihr aktuelles Buch guckt, dann gibt es da Themen wie Impfen, Kokosöl, Low-Carb-Diät. Also Sie erklären in Ihren Videos im Prinzip, wie unser Alltag auf Moleküle runtergebrochen funktioniert, wie die Dinge zusammenhängen. Haben Sie dann genau das eben auch von zu Hause mitbekommen, dass man sich so die Welt am besten erschließen kann?
Ich weiß nicht, ob es von zu Hause unbedingt mitkam. Ja, also klar, mein Vater hat immer versucht, mir etwas zu erklären. Letztendlich, wir bestehen alle aus Molekülen. Wenn wir verstehen, aus was wir da bestehen, dann verstehen wir auch besser, wie die Welt funktioniert. Aber ich glaube, das ist eben auch der Unterschied zwischen einer Chemikerin und einer Astrophysikerin. Ja? Also ich habe einfach Spaß daran, ins Innere zu schauen und mir vorzustellen, was passiert jetzt hier gerade in meinem Körper, Sachen, die ich nicht sehen kann. Während eine Astrophysikerin dann ins Weite schaut, ins Weltall. Das können wir auch nicht begreifen. Das ist so groß, dass wir es wieder nicht sehen können. Und das ist vielleicht einfach eine persönliche Sache.
Heißt also, die Astrophysik wäre Ihnen dann doch zu abstrakt, wenn die Chemie, finden Sie schon konkret?
Ja, ich persönlich finde die Chemie viel anschaulicher als die Astrophysik. Und ich finde es interessant, weil die Astrophysik, die schafft es eher wissenschaftspopulär, die Menschen zu erreichen. Das finde ich spannend, weil ich denke, das kann die Chemie doch auch.
Was glauben Sie, womit hängt das zusammen mit den schönen Bildern, die man aus dem Weltall sehen kann, mit den Sternen?
Ja, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass die Menschen diese Neugier haben und dieses Unbekannte verstehen wollen. Was haben wir davon, wenn wir das Weltall verstehen? Das hat für mich und mein alltägliches Leben keine Relevanz. Und trotzdem möchte ich wissen, wie entstand alles, was ist da draußen? Das ist so was Urmenschliches, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dieselbe Neugier kann man eben auch für die Chemie haben. Ja.
Sie haben schon angedeutet, Ihr Vater hat zum Beispiel gesagt, dass Kochen und Chemie ganz viel miteinander zu tun haben. Das finde ich total spannend, dass das eng zusammenhängt. Nehmen wir mal zum Beispiel das Risotto-Kochen, was ich äußerst liebend gerne tue. Und wenn ich da zum Beispiel Kelle für Kelle die Brühe reingebe und das Risotto sich entwickelt, dann hat das für mich eher schon was Sinnliches. Als ich jetzt das gelesen habe, dass Ihr Vater sagt, so, das ist chemisch, da passiert Chemie im Topf. Ich dachte so, hä?
wie unromantisch.
Also, wenn Sie jetzt als Chemikerin mal das Risotto kochen betrachten, wo ist denn da Chemie im Topf?
Das ist ja die Sache. Für mich ist Chemie auch was ganz Sinnliches. Und interessanterweise sagen wir Chemiker ja kochen, wenn wir ins Labor gehen. Also, das ist schon fast gar nicht mehr umgangssprachlich, sondern gerade schon ein Fachbegriff geworden, im Labor stehen und was machen heißt kochen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich im Labor Moleküle herstellen kann, die es davor noch nicht gab. Also ich kann mit meinen eigenen Händen ein Molekül bauen, basteln, das man mit bloßem Auge gar nicht sehen kann. Da fühlt man sich wie ein Zauberer. Das Übertragen aufs Kochen ist das so ein bisschen weniger magisch vielleicht, weil man das alles sehen kann. Und das ist dann wieder das Schöne am Kochen, das Befriedigende. Man kann es sehen, man kann es essen. Mhm. Das kann man, das meiste im Labor kann man eben
lieber
nicht essen.
Nicht.
Lieber nicht essen. Und ja, für mich hat das so viele Parallelen, nicht nur im Handwerklichen, sondern auch in der Vorstellung, etwas herzustellen.
Sie haben promoviert zu physikalische Hydrogele auf Polyurethan-Basis. Was genau haben Sie da gemacht?
Also Hydrogele, das ist das erste Wort aus dem Titel, das wichtig ist. Also ein Gel, das kennen wir ja vom Alltag, Haargel. Ein Gel ist ein Material, das ist irgendwo so zwischenflüssig und fest. Wackelpudding wäre auch ein etwas härteres Gel. Und molekular betrachtet ist ein Gel aufgebaut ein wenig wie ein Schwamm. Also es gibt irgendein festes Material, das wie so ein lose oder netzartig verwoben ist, dreidimensional. Und wenn das sich vollsaugt mit Wasser, dann haben wir ein Gel. Und Hydrogel heißt einfach nur Gel auf Wasserbasis. Was kann man mit so Gelen machen, außer sich in die Haare schmieren? Was ich versucht habe zu machen, sind Gele, die als Grundgerüst für künstliche Gewebe fungieren könnten. Das heißt, ich habe mit Biologen und Bioingenieuren zusammengearbeitet. Die haben mir gesagt, wir versuchen Zellen zu züchten und zum Beispiel Stammzellen, die sich zu Knorpelzellen oder zu Hautzellen entwickeln können. Und die müssen auf einem Gerüst wachsen. Und das Gerüst muss ganz bestimmte smarte Eigenschaften haben. Und ich habe eben versucht, dieses Gerüst als Hydrogel herzustellen.
Ist das quasi dann die Hydrogelherstellung oder Gerüstherstellung dafür, ist das Ihr Spezialgebiet?
Ja, also mein Spezialgebiet, etwas weiter gefasst, ist, diese Materialien herzustellen. Das sind Polymere, ganz breit gesprochen. In dem Titel meiner Diss sind das Polyurethane. Aber Polymere sind einfach langkettige Moleküle. Also wenn wir uns jetzt reinzoomen könnten und das sehen könnten, dann würde das einfach aussehen wie lange Ketten. Bei einem Hydrogel würde ich versuchen, diese Ketten zu verknüpfen zu einem dreidimensionalen Netz. Und dass ich damit Wasser vollsaugen kann. Man kann mit solchen Ketten aber auch andere Sachen machen. Zum Beispiel kann man versuchen, Krebswirkstoffe zu verpacken in der Art und Weise, dass man diesen Wirkstoff in die Blutbahn einspritzen könnte und dass an der Oberfläche dieser Verpackung irgendwas dran ist, was Krebszellen erkennt speziell und gesunde Zellen in Ruhe lässt und so weiter.
Das ist jetzt ja wirklich sehr speziell. Klar, in einer Doktorarbeit befasst man sich genau mit so einem Kernthema. Aber ich habe jetzt das Gefühl, aktuell können Sie ja wirklich gefühlt zu allem was sagen. Ist das so? Haben Sie das Gefühl, dass Sie wirklich mit der Chemie irgendwie alles erklären können?
Nee, ich habe eher das Gefühl, dass jetzt mein Traum von damals in Erfüllung geht. Nämlich, weil der größte Teil meines Jobs besteht aus Lernen. Und vieles hat philosophisch gesprochen vielleicht noch mit Chemie zu tun, so ein bisschen wie ich das auch im Buch angehe. Aber das, was ich in der Doktorarbeit gelernt habe, das kann ich nur selten direkt anwenden. Sondern was ich da gelernt habe, ist, mich in neue Themen einzuarbeiten. Ich hatte ja ein interdisziplinäres Thema. Ich musste auch mit Biologen und mit Ingenieuren sprechen. Das heißt auch zu lernen, wo hole ich mir die Infos. Wissenschaftliches Denken, wissenschaftliches Recherchieren. Aber vieles muss ich mir aneignen. Und das macht aber auch sehr viel Spaß.
Ich habe schon angekündigt, dass diese Gesprächszeit mit Mighty Nguyen Kim meine Versöhnung mit dem Chemieunterricht werden soll. Denn Mighty hätte ich mir eigentlich gerne als Lehrerin gewünscht. Geht nicht. Sie sind noch 2 Jahre jünger als ich. Das hätte ganz schlecht funktioniert. Aber damit Sie da draußen alle verstehen, was ich meine, wenn ich sage, sie erklärt als Chemikerin so verständlich und unterhaltsam Alltagsphänomene in Ihrem Buch oder auf Ihrem YouTube-Kanal. Wollen wir jetzt mal so eine kleine Chemiestunde machen?
Okay.
Was ich gelernt habe aus Ihrem Buch ist zum Beispiel, Sie gehen also den Tag tatsächlich durch. Da fängt es am Morgen schon an. Ich habe immer einen Fehler gemacht. Ich bin aufgestanden, habe mir meinen Kaffee sofort gemacht und Sie schreiben, nein, eigentlich sollte man seinen Kaffee erst eine Stunde nach dem Aufstehen trinken. Mhm. Warum?
Weil der Körper ja auch ganz schlau ist. Der Körper hat eine tolle Aufweckchemie, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, wenn wir aufstehen, kriegen wir erstmal einen Schub Stressmoleküle, Stresshormone. Das klingt jetzt stressig, aber es ist nur so viel, dass wir ein bisschen in die Gänge kommen. Cortisol heißt das Molekül. Und das flacht dann nach einer Stunde ungefähr wieder ab. Jetzt könnte man denken, ja super, auf diesen Stress-Wachschub setze ich jetzt noch einen Kaffee oben drauf. Aber das ist insofern ungeschickt, weil unser Körper sich auch sehr gut anpasst. Das heißt, wenn der merkt, okay, ich kriege jetzt jeden Morgen auch so einen Koffeinschub, dann brauche ich ja auch weniger Cortisol, dann brauche ich auch weniger von diesem guten Stress. Deshalb am besten da nach Möglichkeit nicht eingreifen, erstmal den körpereigenen Schub mitnehmen und danach kann man dann ruhig mit Kaffee nachlegen, ja.
Ja, dann gehen wir zum nächsten. Dann habe ich meinen Kaffee getrunken, eine Stunde. Vielleicht habe ich davor schon geduscht und mich deodoriert.
Yeah.
Und das Thema Kosmetik spielt auch eine große Rolle bei Ihnen. Ich vermute mal, dass bei Ihnen zu Hause kein Aluminium-Deo im Schrank steht.
Doch.
Doch?
Ich habe Aluminium-Deos, also das so Antitranspirantien, wenn ich eben tatsächlich nicht schwitzen möchte. Denn das Aluminium in Deos sorgt dafür, dass sich in unseren Achselhöhlen so kleine Pfropfen bilden. Eigentlich eine total unangenehme Vorstellung.
Ganz,
also
ganz
die Schweißporen werden verstopft und deswegen gibt es dann keine Schweißflecken. Jetzt ist Aluminium aber seit längerer Zeit unter Verdacht, vielleicht Brustkrebs auszulösen oder Alzheimer. Aber jetzt für mich, wenn ich mir die Literatur anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, okay, erstmal noch kein Grund zur Panik, denn es gibt jetzt noch keine vielen belastbaren Daten. Aber nach Vorsorgeprinzip denke, ist es völlig in Ordnung, darauf zu verzichten. Und ich plädiere ja eigentlich dafür, dass wir Antitranspirantien prinzipiell einfach abschaffen, damit wir uns nicht unsere Schweißporen verstopfen, einfach frei schwitzen können und nur Deos nehmen. Also nur Deos bedeutet, da ist Alkohol drin oder Duftstoffe und Stoffe, die dafür sorgen, dass der Schweiß nicht stinkt.
Mhm.
Und das sollte ja eigentlich reichen, dass wir uns gegenseitig nicht anstinken, aber dass wir Schweißflecken einfach mal endlich gesellschaftlich akzeptieren.
Lektion 3 in unserer kleinen Chemiestunde hier in der Gesprächszeit. Wir haben einen Kaffee eine Stunde nach dem Aufstehen getrunken. Wir haben uns deodoriert. Und jetzt treffen wir jemanden, bei dem die Chemie wirklich stimmt. Und das finde ich ganz schön, dieses Sprichwort, ne? Wenn sich zwei Menschen treffen, ob sie sich nun lieben oder einfach nur gern haben, dass die Chemie stimmt und auch das dröseln sie auf. Wie kann man denn zwischenmenschliche Beziehungen chemisch erklären oder sich erschließen?
Vorweg erklären nicht. Also wir sind weit, weit, weit davon weg, sowas wie Liebe chemisch im Detail aufzudröseln und ich weiß nicht, ob wir das jemals machen können. Aber was trotzdem schön ist, dieses Kribbeln im Bauch, die Schmetterlinge, das ist chemisch gesehen genau dasselbe wie wenn einem schlecht wird vor einem Vortrag, weil man nervös ist. Also rein chemisch gesehen ist das alles eine sogenannte Fight-or-Flight-Reaktion, also Kampf oder Flucht, wo im Körper Stresshormone ausgeschüttet werden, Adrenalin, durch die Blutbahn, Puls steigt, die Pupillen weiten sich, Schweiß, die Muskeln spannen sich an. Und
oh Gott, das klingt ganz fürchterlich.
Ja, das klingt fürchterlich, aber das ist genau das, was passiert, wenn wir verliebt sind und verknallt sind und dieses Kribbeln im Bauch haben. Und es ist so interessant zu sehen, dass dieselbe Körperchemie psychologisch so verschieden wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist auch das Interessante bei Menschen, die gerne auf der Bühne stehen, also Menschen, die so ein bisschen Rampensäue sind. Die finden das ja auch toll. Das ist genau dieselbe Fight-or-Flight-Reaktion, wo die dann sagen wir, na, Schmetterling im Bauch, gleich geht's auf die Bühne.
Sind Sie eine Rampensau?
Ja, klar. Nein, also ich glaube, jeder, das wäre jetzt echt, man kann nicht vor der Kamera stehen und dann behaupten, man sei keine. Aber nee, ich stehe gerne auf der Bühne. Für mich ist das auch eher eine schöne Nervosität, bevor ich irgendwo auftrete, ja.
Ich habe mir zum Beispiel letztens nochmal Ihr Video angeguckt zum Thema Kokosöl und diesen großen Hype darum. Das hat mehr als 700.000 Klicks. Das ist ein Video, was auf YouTube echt richtig gut gelaufen ist. Und da erklären Sie eben, was Kokosöl eigentlich ist, was es kann oder eventuell dann doch nicht kann. Und ich finde, das machen Sie so verständlich, smart und charmant, dass man sich diese 14 Minuten wirklich so easy peasy angucken kann und denkt so, ah ja. Und diese Ah-ja-Momente, die habe ich ganz oft, wenn ich mir Ihre Videos angucke. Das ist ein Talent. Wann wussten Sie, dass Sie dieses Talent haben?
Erstmal Dankeschön. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt, einfach seit ich überhaupt YouTube mache. Ich habe während der Doktorarbeit irgendwann angefangen, YouTube-Kanal als Hobby zu starten. Und Davor war ich mal für einen Science Slam auf der Bühne, also wo man seine Forschung auch in 10 Minuten unterhaltsam erklären muss. Oder habe mal bei einem Pitch-Wettbewerb mitgemacht, wo man versuchen muss, das in 3 Minuten zu schaffen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und diese Herausforderung, das runterzubrechen, hat mir Spaß gemacht. Und dann fing ich an mit den YouTube-Videos und habe dann auch einfach mal Kommentare gelesen. Ich habe es Freunden gezeigt. Man merkt halt sehr schnell, was bei den Leuten hängen bleibt, wo da noch Fragen offen sind, so kriegt man ein Gefühl dafür. Inzwischen, wo ich das jetzt schon ein paar Jahre mache, weiß ich im Idealfall vorher schon, was so die brennenden Fragen sind, die man auf jeden Fall beantworten muss. Oder man antizipiert, was Leute zu dem Thema wissen oder auch nicht. Letztendlich ist das alles nur eine Frage der Bereitschaft, sich ins Publikum hineinzuversetzen. Ich weiß nicht so sehr, ob das in erster Linie ein Talent ist oder eher eine Einstellungssache.
Weil man muss es am Ende auch umsetzen können, ne? Also,
Ja, aber ich glaube, die Umsetzung vieles davon ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und ja, klar, bei einem Video ist es eben, da muss man es irgendwie noch kreativ in Szene setzen, das ist klar. Aber die Basis liegt wirklich darin, dass man das wirklich vermitteln möchte und dass man den Leuten das zutraut. Weil wenn mir jetzt jemand sagt oder wenn sie mir sagen, sie haben Chemie abgewählt, dann bin ich trotzdem, habe ich keinen Zweifel daran, dass sie das alles verstehen werden. Vielleicht brauche ich ein paar Sätze mehr. Und das sind genau die Sätze, wo ich sage, das haben die Leute verdient. Die Leute haben eigentlich mehr Details verdient. Die sind nicht so blöd, dass man das so sehr runterbrechen muss, dass man danach irgendwie nicht sehr viel schlauer ist als vorher.
Sie haben ja im Studium schon diesen Kanal
The Secret Life of Scientists
gestartet und dann hatten Sie Schön Schlau und MyLab aktuell, Format von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Haben Sie sich dann mit dem YouTuberin sein und auch Moderatorin sein bei Quarks unter anderem gegen die Forschung entschieden?
In der Praxis musste ich mich gegen die Forschung entscheiden, weil ich bin jetzt nicht mehr im Labor. Das würde ich nicht schaffen. Selbst Halbzeit im Labor zu stehen, ist schwierig, wenn man wirklich forschen möchte. Ich habe mich aber vielmehr für den Wissenschaftsjournalismus entschieden. Ich weiß noch, als ich mit YouTube anfing, war das mehr ein Hobby, aber mir wurde sehr schnell klar, wie wichtig das ist. Das fiel ja interessanterweise auch zusammen mit dem Wahlkampf zwischen Trump und Clinton damals. Und ich war in den USA zu dem Zeitpunkt auch und habe das noch stärker irgendwie mitbekommen. Und ja, mir haben sich natürlich die Haare aufgestellt bei Alternative Facts als Wissenschaftlerin. Und für mich war das damals noch frustrierend, weil ich dachte, es ist so schlimm, da zuzuschauen und nichts dagegen machen zu können. Wir sitzen hier im Labor und da sind Politiker und so weiter, die Falschinformationen verbreiten. Es werden ganz wesentliche Entscheidungen getroffen und wir sitzen hier und niemand hört uns. Deswegen hatte ich dann irgendwann doch sehr bewusst diesen Schritt rausgemacht, weil ich gedacht habe, ich als einzelne Person mit meinen Interessen und vielleicht auch meinen Talenten kann in diesem Bereich mehr bewegen als jetzt im Labor. Weil im Labor muss man eben, ja, man ist meistens 7 Tage die Woche da. Es ist über Jahrzehnte läuft so ein Fortschritt von Forschung. Man muss wirklich sein Leben der Wissenschaft hingeben. Und ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da fehlt mir auch immer so ein bisschen die Geduld. Hat mir auch damals die Geduld gefehlt.
Die Frage, ob Ihnen das Labor fehlt, klemme ich mir jetzt mal an der Stelle.
Also ich habe so einen ganz verklärten Blick auf das Labor. Ich kriege auch manchmal, wer dafür gerügt von meinen Freunden. Ich habe jetzt einen ganz nostalgischen Blick aufs Labor und ich vermisse es schon. Aber wenn ich jetzt ganz rational drüber nachdenken würde, dann würde ich das jetzt nicht tauschen wollen.
Vielleicht würden Sie auch mit den Dingen, die Sie da im Labor treiben würden, Preise gewinnen. Aber jetzt haben Sie erst mal Preise gewonnen mit Ihrem YouTube-Channel, ne? Zum Beispiel 2018 den Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung und auch den Publikumspreis. Dann diverse andere Preise auch noch als Wissenschaftsjournalistin. Also ich habe mir mal so ein bisschen auch die Kommentare angeguckt unter Ihren Videos und ich habe den Eindruck, dass Sie eine ganz nette Community haben.
Ja.
Weil ich meine, diesen Schritt ins Netz zu gehen, dann eben auch Wissen zu vermitteln und Sie haben es gesagt mit den alternativen Fakten, es ist halt auch irgendwie nicht immer schön im Netz. Oder ist es für Sie immer schön im Netz?
Nein, natürlich ist es, man hört oder liest Sachen, die wird man niemals vor die Augen bekommen, wenn man eben nicht in der Öffentlichkeit ist. Das ist ganz interessant, was Leute von sich geben, auch in dieser Anonymität. Ich stimme Ihnen zu, meine Community ist wirklich viel, viel toller, als ich es mir je habe träumen lassen, weil ich habe darüber lange nachgedacht. Ich habe nachgedacht, möchte ich mir das antun, muss ich mir dann Kommentare durchlesen, dass man sagt, mach doch einfach den Laptop zu. Ja, natürlich, aber das klappt ja nur bedingt. Und ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle. Ich würde fast behaupten, wer was anderes sagt, dass ihm irgendwie negative Kommentare nicht nahe gehen. Das kann ich fast schon gar nicht richtig glauben. Ja, aber jetzt ist es sogar so, dass ich irgendwann gedacht habe, ja gut, ich mache das trotzdem, das ist wichtig und ich bin inzwischen auch alt genug und ich kann damit umgehen. Inzwischen ist es sogar andersrum, dass Kommentare lesen eines meiner der schönsten Sachen ist und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit jetzt noch dafür, weil ich natürlich auch immer weniger Zeit habe, immer mehr zu tun, immer mehr Kommentare. Die sind erstens super nett und motivierend und aufbauend und großen Teil, wenn sie was kritisieren, dann oft sehr konstruktiv. Die diskutieren über die wissenschaftlichen Fragen auch miteinander. Das ist wirklich eine Freude, das zu lesen und auch schön zu sehen, dass es auch anders geht.
Und machen Sie das auch tatsächlich, kommentieren Sie selbst und gehen so richtig in den Dialog gerne auch?
Ja, also ich habe mir bisher noch immer noch keinen sogenannten Community Manager geholt. Also viele Formate, die haben einfach jemanden, dessen Job ist es, die Kommentare zu beantworten. Bei mir, da ich das alles selber machen möchte, führt das natürlich dazu, dass ich nicht alle Kommentare beantworten kann oder manchmal auch nicht dazu komme, sie zu lesen. Aber mir ist das irgendwie wichtig. Also selbst wenn es sowas ist, wie mich zu bedanken für ein Lob, dann möchte ich das irgendwie gerne selbst machen. Ich möchte nicht, dass das jemand in meinem Namen macht. Und ich glaube auch, dass dich die Leute mehr freuen, wenn sie wissen, ich bin das.
Dieses wirkliche Ranrücken, also Themen und Wissenschaft an eine junge Zielgruppe, ja, wenn wir jetzt mal bei YouTube bleiben, ranrücken, ist das so das, mit dem Sie voll und ganz zufrieden sind und sagen, ja, da habe ich jetzt irgendwie das Ding für mich gefunden, das möchte ich machen?
Ja. Ja, ich bin unglaublich glücklich mit meinem jetzigen Beruf und ich habe ganz oft so Momente, wo mir plötzlich klar wird, was ich eigentlich gerade mache beruflich und dann so ganz, es kaum glauben kann und richtig glücklich bin. Ja, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte, ohne dass ich wusste, dass es das gibt.
Als ich mich mit Ihrem Werdegang beschäftigt habe, der ist ja eigentlich mit 31 Jahren noch nicht so lang, aber dann doch irgendwie recht viel haben Sie schon gemacht. Da habe ich auch, als ich Interviews gelesen habe und gehört habe, immer wieder bin ich auf dieses Wort Klischee gestoßen und habe das Gefühl, dass Sie sich auch auf Ihren Kanälen und so weiter an diesem Wort Klischee so ein bisschen abarbeiten. Nehmen wir mal das Beispiel. Genau, Sie haben Ihren YouTube-Channel damals gestartet, um mit diesem Nerd-Klischee, haben Sie mal gesagt, zu brechen, um zu erklären, was Sie da eigentlich machen im Labor.
Genau.
Ist das so, dass Sie dieses Wort Klischee irgendwie mit sich rumtragen und sich daran abarbeiten?
Ja, aber eher, ich mag Klischees. Insofern, die sind dankbar, weil man sie sehr humorvoll brechen kann und auch sehr einfach brechen kann, weil Klischees sind immer sehr fragil, finde ich. Und ich nehme das mit Humor. Also The Secret Life of Scientists, so hieß mein erster Kanal, der heißt deswegen so, weil ich dachte, ja, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, wir sind so geheime Wesen, niemand weiß, was wir eigentlich machen. Haben wir Hobbys, haben wir Freunde, sind wir auch nur Menschen? Damit habe ich eben gespielt. Und jetzt, inzwischen ist es so, dass ich ein wandelnder Klischeebruch bin, interessanterweise, nur weil ich eine junge Frau bin. Es gibt ja zum Beispiel bei YouTube, im deutschsprachigen YouTube, viele Science-Kanäle, also naturwissenschaftliche Kanäle, aber die sind sehr männerlastig. Das sind männliche Protagonisten auch vor der Kamera und so weiter. Und es gibt noch eine also eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich in den Medien sehe und wie ich uns vertreten sehe, und meiner Bubble, also meiner Blase, meiner persönlichen, wo ich habe viele Freundinnen, das sind alles Mindlerinnen, das sind Naturwissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, Informatikerinnen. Ja, ich finde es irgendwie seltsam und lustig und komisch und vielleicht auch ein bisschen nervig, dass ich allein durch die Tatsache, dass ich eine junge Frau bin, ein Klischee breche. Aber ich finde es auch dankbar, weil ich ganz nebenbei, indem ich vor der Kamera bin, dieses Klischee brechen kann, und das ist gut. Also ich muss mich ja noch nicht mal groß das inhaltlich ständig aussprechen, sondern ich mache da mein Ding, ich spreche über Wissenschaft und ganz nebenbei bricht mein Gesicht ein Klischee.
Vielleicht ein bisschen nervig, haben Sie auch gesagt, ne? Ich finde das ganz spannend, weil als ich, man erzählt ja dann immer so, mit wem man sich so trifft für die Gesprächszeit und so weiter, und dann zeigt man hier, guck mal, und dann ist wirklich, oh Mann, in einigen Fällen kommt dann so, krass, das ist eine Chemikerin? Ist die jetzt echt eine Chemikerin? Die macht das ja total witzig und die sieht ja auch gut aus. Ja. So, ja. Das kommt dann auch noch hinterher. Und
das ist halt eine Doppelbeleidigung an Frauen und an Chemiker.
Ja, danke. Ja, wann hört das auf?
Ja, also ich sag mal so, ist ja klar, dass die Medien nur ein sehr eingeschränktes Bild von der Gesellschaft bilden. Und das fängt ja jetzt schon mal mit mir zum Beispiel an, und ich denke, es wird immer mehr geben. Ich glaube, das reicht schon, wenn es zum Beispiel, es gibt ja Leute, die noch jung sind und einfach mich schon lange schauen und das ganz normal finden, dass ich eine Chemikerin bin. Es gibt bestimmt auch Leute, von wo ich das Bild Chemikerin auch für die präge. Vielleicht bin ich dann auch wieder ein Klischee, wobei man auch sagen soll, ja, nicht alle Chemiker sind junge Asiatinnen oder so. Ich denke, es kommt halt nach und nach, und ich glaube, die mediale Repräsentation ist ein wichtiger Teil des Ganzen, und ich sehe das jetzt einfach positiv.
Ich finde es spannend, Sie haben zum Beispiel kürzlich einen Artikel geschrieben in der Zeit Campus, meine ich, über das Phänomen Schaumschlägerinnen, muss man sagen, also Schaumschlägerei in der Wissenschaft. Sie haben davon sehr erfolgreichen Wissenschaftlerinnen gesprochen, die sich aber irgendwie dann doch nicht so ganz zustehen konnten, dass sie so erfolgreich sind, dass sie quasi ein schlechtes Gewissen haben, dass sie etwas erreicht haben.
Genau, das ist ein Gefühl, den Erfolg nicht wirklich verdient zu haben, und dass man ja eigentlich das nicht so gut ist, und so eine irrationale Angst, irgendwann aufzufliegen.
Ja. Ja. Sie haben da auch geschrieben, dass Sie das Gefühl nicht kennen.
Nee, um Gottes Willen, ja. Das wäre ja schrecklich.
Ja.
Und ich finde es interessant, weil zumindest in meiner Blase, diese sehr akademische, und ich ist auch ein bisschen elitär, sag ich mal, ja, mit Promotion und so weiter und Studienstiftung, und die Menschen, die ich kennenlerne, und gerade die jungen Frauen, die dann sehr erfolgreich sind beruflich, dass die, wenn man im persönlichen Gespräch mit denen, die da drauf anspricht, dann doch sagen, ja, klar, ich kenne das, aber ich weiß, das ist irrational, ich weiß, dass es eigentlich nicht stimmt, aber ich fühle mich so, im Bauch fühle ich mich so, ich weiß, nee, ich weiß schon. Das heißt, die sind schon einen Schritt weiter, also die glauben nicht diesem Gefühl, aber dieses Gefühl überhaupt zu haben, das finde ich sehr schade. Also ich beobachte das schon anekdotisch, dass die erfolgreichen Männer in meinem Umfeld sehr selbstbewusst sind, grenzwertig, arrogant, und die Frauen mit sehr viel Selbstzweifeln zu kämpfen haben.
Und da kommen wir ja wieder zu so einem Klischee im Prinzip. Warum haben Frauen in der Wissenschaft so ein Standing, geben sich so ein Standing?
Das hat natürlich sehr viele Faktoren, die zusammenspielen. Aber wenn wir jetzt auf den einen Faktor mediale Repräsentation schauen, finde ich schon, dass Frauen in den Medien nur selbstbewusst präsentiert werden, wenn sie schön oder sexy begehrenswert sind. Das ist dann Grund für eine Frau, selbstbewusst aufzutreten. Ja, selbstbewusste Wissenschaftlerinnen, selbstbewusste Managerinnen, die jetzt auch nicht super die Bitches sind, wie jetzt der Teufel trägt Prada und so. Also das ist dann wieder das Klischee, sondern ganz normale, sympathische, aber starke, erfolgreiche Frauen sind halt selten. Und natürlich prägt so ein Medienbild auch unser gesellschaftliches Selbstverständnis.
Wie haben Sie das denn in Ihrem Werdegang erlebt? Gab es Momente, in denen Sie gecheckt haben, so, dass ich jetzt eine Frau bin, irgendwie ist gerade uncool, um weiterzukommen?
Also ich muss sagen, ich persönlich habe das nie als Nachteil empfunden, wenn überhaupt als Vorteil. Ironischerweise ist ja auch die Tatsache, dass es so wenige Frauen in der Wissenschaft gibt, medial, ist ja auch der Grund, warum ich jetzt mich kaum mehr retten kann vor Anfragen und Anträgen. Und ich habe schon trotzdem immer mal wieder, war ich mal irgendwo eingeladen und betrete den Raum und das fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ich so, ach nee, ich bin hier die Quotenfrau. Ich wurde hier eingeladen als entweder die Quotenfrau und dann auch mit Migrationshintergrund. Die fühlen sich jetzt alle ganz toll. Das ist ja total nett, dass ich jetzt auch hier dabei bin, so ein bisschen um fürs Foto. Also dieses Gefühl habe ich schon manchmal. Aber dann denke ich immer so, ja, I take it. Ich bin jetzt hier.
Schlucken Sie das dann runter? Oder?
Nee, ich stelle das so für mich fest und bin dann froh, dass ich da bin. Weil dann sage ich, gut, dass mir das die Tür geöffnet hat. Also ich sehe das, wie gesagt, als Vorteil. Ich sehe das oft als Türenöffner. Und dann zeige ich aber, dass ich hier nicht die Quotenfrau bin oder das nette Mädchen. Ich bin hier absolut richtig und ich habe hier was zu sagen und ich habe auch eine Kompetenz und ich bin froh, dass die jetzt zeigen kann.
Haben Sie sich das erarbeitet? Waren Sie schon immer so selbstbewusst?
Ich finde es in der Wissenschaft dankbar, denn da geht es um deine Kompetenz. Es geht eben nicht darum, wie du aussiehst. Natürlich, dein Aussehen, du kannst es nicht ablegen. Du triffst Menschen, die haben ersten Eindruck von dir. Die werden dich in eine Schublade stecken. Das betrifft jeden, ob du jetzt ein Mann oder Frau bist, ob du dick oder dünn bist. Wir alle leiden in gewissermaßen unter unserem ersten Eindruck. Aber gerade in der Wissenschaft geht es um die Kompetenz. Und da fand ich es einfach, mich durchzusetzen. Weil ich wusste ja, okay, vielleicht denkt jetzt mein Gegenüber erstmal, ich bin jetzt die kleine Studentin und nicht die Projektleiterin. Aber das wird er jetzt zwei Sätze später schon noch merken. In den Medien finde ich es viel komplizierter, weil da ist ja mein Äußeres ein viel größerer Teil meiner Arbeit. Und da wird es echt schwierig, weil manche Menschen denken, nee, also ja, Harald Lesch, der kann mir was erzählen, aber die Kleine hier, was will die mir jetzt erklären? Ja?
Sie sind in Deutschland geboren, Ihre Eltern sind Anfang der 70er hierher gekommen aus Vietnam, haben sich hier kennengelernt. Mhm. Warum sind die hierher gekommen? Zum Studieren?
Zum Studium und Schule und tatsächlich, meine Mama war in Köln, mein Papa in Aachen und haben sich auf irgendeinem vietnamesischen Neujahrsfest, das die Studenten, die vietnamesischen Studierenden damals für sich organisiert haben, kennengelernt. Ja.
Und ich finde es ganz irre, Sie haben ja auch, also wenn man Ihren Parcours so anguckt, Uni Mainz, Aachen, in Potsdam promoviert.
Am Ende dort gelandet, ja.
Harvard, Fraunhofer-Institut und eben eine Parallele gibt es zu Ihrem Vater, der hat ja auch in Aachen studiert.
Ja.
Und ich finde es ganz schön, Sie haben mal erzählt, dass Ihr Vater hierher gekommen ist, Chemie studiert hat in Deutschland, aber noch gar nicht richtig Deutsch konnte und es keine deutsch-vietnamesischen Wörterbücher gab. Deswegen hat er sich
gab die Chemie... Gab es nicht, genau. Es gab damals Deutsch-Englisch und Englisch-Vietnamesisch. Es gab natürlich auch kein Internet. Heute ist ja einfach, aber Google Translate oder wie auch immer, zwei Bücher. Und ich habe seine alten Chemiebücher, das sind teilweise immer noch dieselben, die heute benutzt werden in höherer Auflage, die sind voller Notizen mit deutsch-vietnamesischen Übersetzungen. Das ist wirklich unglaublich, weil falls Chemiestudenten oder Studentinnen zuhören, ich glaube, wir wissen alle, wie hart dieses Studium ist. Wenn man sich dann noch vorstellt, man muss die Wörter übersetzen, unglaublich.
Haben Sie mit Ihrem Vater mal darüber gesprochen? Ist das so selbstverständlich für ihn gewesen, sich da so durchzuboxen?
Ja, ich weiß nicht. Meine Eltern sind beide unglaublich fleißig und hardworking, wie man im Englischen sagen würde. Und ich finde es sowieso unglaublich, was die geschafft haben. Und mir ist das erst später aufgefallen. Also mein Bruder und ich haben das nicht wirklich gespürt, als wir aufgewachsen sind. Wie hart meine Eltern arbeiten mussten oder wie viel sie auch vielleicht selber zurückgesteckt haben. Weil ich habe eigentlich nie wirklich einen Unterschied bemerkt zwischen mir und den anderen Kindern, mit denen ich aufgewachsen bin in dieser kleinen Stadt.
Das ist ja aber interessant, wenn man das jetzt aus der Retrospektive mal sieht, ne? Dass wie vielleicht ihre Eltern darum auch gekämpft haben, eventuell möglicherweise, dass sie das nicht gespürt haben.
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht typisch vietnamesisch, dass die Kinder der komplette Lebensinhalt der Eltern sind. Ja. Das klingt sehr schön, aber es ist halt manchmal auch vielleicht anstrengend. Ja. Also meine Eltern sind auch heute noch, ich rede also fast täglich mit denen. Jetzt natürlich bin ich jetzt, also sie kümmern sich jetzt nicht mehr um mich oder so, aber wir haben schon eine sehr, sehr enge Beziehung. Und ja, ich glaube, es ist ganz typisch für vietnamesische Eltern, dass sie sich komplett aufopfern, aber das gar nicht so sehen, weil es ist ganz klar, du lebst für deine Kinder. Das ist etwas, das es vielleicht in diesem Ausmaß in Deutschland selten gibt, ja.
Das finde ich auch sehr, sehr bewegend in ihrer Widmung quasi an ihre Mama, ne? In ihrem Buch. Da merkt man, dass sie einfach ihren Lebensweg sehr getragen hat.
Ja, ich habe ja, ich hatte halt nie irgendwie, also nichts war hart. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, ich bin zum Gymnasium gegangen, dann habe ich studiert. Während des Studiums durfte ich keinen Nebenjob haben, nur an der Uni. Also ich durfte Hiwi-Jobs machen, irgendwas, das körperlich nicht anstrengend ist und das vielleicht mich auch ein bisschen weiterbringt. Ich hätte jetzt niemals kellnern dürfen abends, denn ich sollte mich auf mein Studium konzentrieren können und wenn ich Zeit habe, sollte ich Hobbys nachgehen. Also ich sollte halt Freizeit haben. Das war denen ganz wichtig. Also ich hätte die nicht davon überzeugen können, was selber zu machen, ja.
Und Sie haben schon angedeutet, Sie sind in so einem 10.000 Seelenörtchen in, jetzt muss ich überlegen.
Ja, 10 bis 12.
10 bis 12, genau, in Südhessen aufgewachsen.
Nein, Nordbaden-Württemberg, Achtung.
Ja, oh Gott, ja. Südhessen,
an der Bergstraße, okay. Ja. Hemsbach, ja. An der Bergstraße, ja, so zwischen Frankfurt und Heidelberg ungefähr.
Wie war das, dass da so groß zu werden?
Ja, war schaulich. Es war nett. Ich möchte betonen, Hemsbach ist eine Stadt. Wir sind an der Autobahn, wir haben ein Gymnasium. Und nee, es war gut. Wir hatten die Partys damals waren halt nicht im Club, sondern es waren sogenannte Grundstückpartys. Einer bei uns in der Stufe hatte ein Grundstück in den Weinbergen. Da sind wir immer da hochgepilgert und haben dort gefeiert. Also es war nicht schlecht in Hemsbach.
Gab es bei Ihnen auch Partys zu Hause?
Zu Hause? Nee, eher außer. Eher auf diesem Grundstück oder nee, meine Eltern laden immer gerne, also das machen sie heute auch immer noch gerne, Freunde zum Restaurant Nguyen Kim ein. Also bei uns zu Hause gibt es natürlich das beste vietnamesische Essen Deutschlands, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, natürlich.
Nee, Partys zu Hause, da waren wir, glaube ich, nicht das richtige Haus für. Aber ich durfte schon Partys machen.
Kurzer Schlenker bei dem Essen. Das war doch so, dass Ihre Eltern vietnamesisch mit Ihnen gesprochen haben und Sie haben Deutsch geantwortet immer.
Ja,
ne?
Lange
ist
Zeit.
Das,
ja.
Ist das immer noch so?
Nee, ich habe vor 5 Jahren oder so wieder mich zusammengerissen und es durchgezogen. Jetzt spreche ich wieder. Also wirklich lustiges Beispiel für Integration. Ja, meine Eltern sind auch nicht besonders traditionell. Die fanden das eigentlich nie schlimm, dass wir irgendwann aufhörten, Vietnamesisch zu sprechen, sondern das hat ja auch funktioniert. Wir wurden ständig darauf angesprochen, wenn wir unterwegs waren oder im Zug oder so, weil die Menschen um uns rum nur eine Hälfte des Gesprächs verstanden haben. Aber ja, ich habe es mir jetzt wieder angewöhnt. Aber mein Bruder, der ist zu faul, der spricht immer noch nur, okay, Deutsch. Ja.
Und trauen Sie sich mittlerweile beim Vietnamesen auf Vietnamesisch zu bestellen?
Nein, aber nur, weil ich nicht weiß, wie man du und ich oder sie sagt. Weil es gibt im Vietnamesischen, gibt es, so wie es im Deutschen du und sie gibt, gibt es im Vietnamesischen unzählige Fälle. Und das gilt nicht nur für die Ansprache, sondern selbst wenn ich das vermeiden möchte, jetzt zum Beispiel sie anzusprechen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dann würde ich halt sie gar nicht ansprechen. Ich muss aber trotzdem ich sagen. Und auch das Ich ist kein gesetztes Wort, sondern steht immer in Relation zum anderen. Und ich habe immer Angst, da was falsch zu machen und unhöflich die Menschen anzusprechen.
Und Sie waren einmal mit 12 Jahren oder so waren Sie in Vietnam, ne? Sonst gar nicht irgendwie groß.
Nee, bisher noch nicht. Mein Mann und ich möchten gerne einmal das ganze Land bereisen, von Norden nach Süden oder andersrum.
Ohne Essen zu bestellen.
Nein, mit doch, und dann ganz viel Essen zu bestellen, mit Händen und Füßen notfalls. Aber ja, wir sind beide, waren recht ehrgeizig, immer viel, viel fürs Studium gemacht, wenig Zeit genommen, jetzt auch mitten in einem anstrengenden oder dicht getakteten Berufsleben. Ja, irgendwann muss man sich mal 4 Wochen Zeit nehmen und das machen, ja.
Ist das irgendwie in Aussicht, mal so ein bisschen Zeit, weil bei den Dingen, die Sie alle machen?
Ja, es ist so eine Mischung aus, dass man sich das wünscht und dann auch wieder nicht, weil die Arbeit macht so viel Spaß. Es ist alles, was ich mache, das würde ich ja sogar als Hobby machen. Das ist schon einerseits ein Privileg, andererseits echt gefährlich, weil man nie aufhört zu arbeiten, ja.
Ich hoffe sehr, dass Sie bald mal 4 Wochen sich Zeit nehmen für Ihren Mann, um nach Vietnam zu reisen und ansonsten ganz viele tolle Sachen weiterhin machen. Komisch, alles chemisch, ist bei Drömer erschienen, Ihr Buch. Da kann man nachlesen, wie Sie uns den Alltag anhand der Chemie erklären. Dieses Gespräch mit uns beiden kann man von hinten nach vorne, von vorne nach hinten nochmal hören auf bremen2.de oder auch gerne in der ARD Audiothek App. Die empfehle ich Ihnen sehr, würde ich an Ihrer Stelle die Gesprächszeit auch direkt abonnieren. Malti Nguyen Kim, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
Mir auch. Das war die Gesprächszeit mit mir, Tinja Würfel. Tschüss.